Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein Stück, das ganz sicher nicht von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde. Dabei kann KI wie Chatbot GPT ja schon ziemlich viel. Gedichte schreiben, Romanentwürfe beurteilen und auch kleinere Alltagsgegenstände designen. Trieb viele bis vor kurzem noch die Sorge um, dass KI vor allem Daten abgreift und dadurch die Kontrolle über Geld und Geschäfte hat, beschleicht nun so manch einen das Gefühl, dass auch die Kreativbranche nicht mehr sicher ist vor der Macht der Maschinen. Was passiert, wenn KI bald schneller, suffisanter und sinniger Texte verfasst und schönere Möbel entwirft? Die Psychologin Jennifer Haase arbeitet an der Berliner Humboldt-Universität und am Weizenbaum-Institut. Sie hat zusammen mit einem Kollegen der Universität Essex in einer Studie die Alltagskreativität von KI erforscht. Und ich habe sie zunächst gefragt, wie genau, Frau Haase, definieren Sie Alltagskreativität? Beinhaltet dies das Entwerfen von Gegenständen oder auch beispielsweise von Musik und Literatur?
Also Musikliteratur wäre schon ein Beispiel für sozusagen etwas komplexere Kreativität. Also wir können so eine Art Gradient unterscheiden von im einfachsten Bereich Alltagskreativität bis hin zu einer Form von wirklich Eminenz, wo wir sagen, wir haben da so eine Forschung, nennen wir das Big C, also eine Form von Kreativität, die wirklich gesellschaftliche Bereiche wirklich umwirft und verändert. Das hat also sozusagen so einen höheren Anspruch an der Wirkmacht. Und wenn wir sagen, jemand ist in der Lage, Musik oder auch ganz neue Kunstrichtungen zu kreieren, dann wäre das schon so auf diesem gesellschaftlichen Bereich und nicht mehr in der Alltagskreativität zu fordern.
Das heißt, Alltagskreativität, Sie haben, glaube ich, herausgefunden, dass die KI inzwischen versteht, dass man eine Büroklammer auch als Reißverschluss benutzen kann, aber noch nicht in der Lage ist, sowas Tolles wie eine Büroklammer zu erfinden, oder?
Ganz genau, genau. Also Alltagskreativität, so wie wir es verstehen, sind wirklich so diese klassischen kleineren Aufgaben, die wir ganz automatisch im Alltag eben haben. Also beispielsweise, wenn wir sagen, wir wollen ein Rezept kochen und uns fehlt irgendwie eine Zutat, dann überlegen wir, improvisieren wir, wie könnte man das ersetzen, um auf ein ähnliches Ergebnis zu kommen. Das sind solche Sachen, also so dieses anders Nutzung von Gegenständen, um Kleinigkeiten, kleinere Probleme im Alltag zu lösen. Meistens sind die neu für uns, die wir es eben erfinden, aber hat jetzt nicht den Anspruch, dass das sozusagen jetzt irgendwie ein neues Startup gründen wird oder jetzt irgendwie sich durchsetzt und einen neuen Trend oder sowas kreiert. Das wäre eben schon eine andere Ebene.
Finden Sie das relativ beruhigend, was Sie da jetzt rausgefunden haben, so nach dem Motto, ach, die KI, so viel kann die ja noch gar nicht für die richtig großen Aufgaben, für die Umwälzung, da sind immer noch die Menschen zuständig?
Ja, ein Stück weit ist das exakt so. Also auf der einen Seite haben wir halt schon eher bestätigen können, dass eben KI auch kreativ sein kann, weil es gibt natürlich auch so dieses Argument, KI kann das ja gar nicht, weil das repliziert ja nur. Das kann ja nur neu zusammensetzen, was es eh schon weiß. Und das stimmt. Und trotzdem können wir eben jetzt auch sozusagen mit unseren Tests, die wir da angewendet haben, nachweisen, dass das eben dazu trotzdem reicht, also dass ein Ergebnis als kreativ bewertet wird. Das heißt, wir Menschen erfinden ja auch nicht immer alles neu, aber wir wandeln Dinge um, wir packen Sachen in einen neuen Kontext und damit haben wir schon eben dieses, wir sind kreativ, verdient. Was aber eben bei KI speziell ist und was definitiv beruhigt, ist, dass es natürlich nach wie vor immer noch ein ganz starkes menschliches Element braucht. Jeder kann von uns sich bei ChatGPT anmelden und kann das nutzen. Und die eine positive Nachricht ist, wenn wir in der Lage sind, sinnvolle Prompts, also sinnvolle Fragen dort reinzugeben, kriegen wir kreative Antworten. Aber wie Sie richtig sagen, es kann eben nicht von sich heraus irgendetwas neu erfinden und uns damit irgendwie ganz viel Raum und Macht wegnehmen. Das funktioniert nicht, sondern es ist natürlich auf unseren Input immer ganz stark angewiesen.
Aber müssen wir nicht sagen, es funktioniert noch nicht? Ist es nicht eine Frage der Zeit? Also ich meine, Tatsache ist, vor ein paar Jahren hätten wir jetzt auch gesagt, Menschen können immer noch besser Schach spielen als Maschinen, inzwischen nicht mehr.
Das stimmt. Definitiv ist das eine absolut eine berechtigte kritische Frage im Blick auf die Zukunft, weil die Geschwindigkeit, mit der jetzt auch diese Technologien auf den Markt kamen, die haben, glaube ich, die allermeisten auch Experten überrascht. Auf der anderen Seite muss man wiederum sagen, wenn wir jetzt wirklich weiter reingehen in das Konzept der Kreativität, dann sehen wir eben auch, dass Elemente wie wirklich intensives Problemverständnis total wichtig ist, um sinnvolle Beiträge, wirklich nennenswerte Beiträge zu erschaffen. Also wirklich realitätsangepasste, komplexe Probleme. Das kann das menschliche Gehirn immer noch deutlich besser. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich, gerade wenn wir in so künstlerische Bereiche denken, da ist natürlich auch viel schon möglich momentan. Aber was natürlich fehlt, ist diese ganze Empathie, Emotionen, das, was uns als Empfänger, die Menschen, die jetzt sozusagen irgendwelche Produkte eben dann bewerten oder wahrnehmen, dass es da eben auch sozusagen matchen muss mit unserer Emotionalität. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz großes Fragezeichen. Also wir sehen, glaube ich, dass es sicherlich eine Gefahr ist im Sinne des Ersetztwerdens in einigen Berufsbereichen, in anderen, glaube ich, können wir noch ein bisschen relaxter sein.
Aber KI spaltet ja dennoch die Gesellschaft, also und auch die Wissenschaft. Also die einen haben Angst und fordern ein Moratorium, wie kürzlich einen Entwicklungsstopp. Mhm. Andere sehen in der KI eine große Chance. Also die Schriftstellerin Zoe Beck, die hat kürzlich auch gesagt, sie kann sich sogar vorstellen, mit ChatGPT eine Schreibblockade zu überwinden. Wie schätzen Sie nach Ihrer Studie die Gefahren, die Vorteile ein?
Ich sehe es ein Stück weit ganz trocken im Sinne von, also diese Chatbots, wie wir sie jetzt haben, das ist auch eine Technik, eine Methode, nehmen wir was wollen, und die hat immer Vor- und Nachteile. Und wie jede Technikmethode können wir sie im positiven als auch im missbräuchlichen Sinne einsetzen. Das heißt, natürlich haben wir hier Möglichkeiten, dass Arbeitgeber sagen, wir lassen jetzt nicht mehr Menschen irgendwelche Geschichten, was ich für die Gaming-Branche beispielsweise sehen wir schon so Tendenzen. Da gibt es keine Leute mehr, die dann irgendwelche Texte und Storylines schreiben, sondern da macht das eben der Chatbot. Und dann muss man sich immer fragen, so ist das zum einen, ist das wirklich ein Ersatz? Ist das gut genug? Ersetzt das sozusagen wirklich das komplette Menschliche oder vermissen wir dann eigentlich auch Aspekte? Aber vielleicht als Ergebnis reicht das trotzdem. Und diese ersetzt werden Tendenzen haben wir aber ja, sage ich mal, auch wieder recht nüchtern betrachtet, auch schon immer durch Technologie. Und da werden wir auch in diese Richtung weitergehen. Was uns sehr schwer fällt, als Menschen einzuschätzen, ist dieses, was kann das denn eigentlich alles Positives bewirken? Also die Frage von, wir haben jetzt beispielsweise ein mächtiges Tool, was uns Input gibt, was uns ganz viel Wissen geben kann. Wie viele Menschen sind damit in der Lage, beispielsweise in ganz neue Richtungen zu denken, weil Wissen aufbereitet wird, weil Tools, weil Coding-Tools beispielsweise, weil man damit bemächtigt wird, Sachen zu tun, die man vorher überhaupt noch nicht konnte. Also meine Hypothese wäre beispielsweise, dass wir deutlich mehr neue Programme sehen werden oder darauf zugreifen können, die vielleicht Freeware ins Netz gestellt werden, weil einfach so gut wie jeder, auch wenn er nie Informatik studiert hat, jetzt auf einmal Sachen programmieren und konzeptionalisieren kann, was vorher nicht möglich war, dank dieser Technik. Also deswegen geht es natürlich absolut in beide Richtungen.
Aber beispielsweise der Literaturwissenschaftler Hannes Bajor, der macht sich auch gerade Sorge darum, wie die Sprache, wenn sie von Maschinen verwendet wird, beeinflusst wird. Dass am Ende hat das natürlich auch immer was Politisches. Und auch wenn Alltagsgegenstände von Maschinen designt werden, dann drücken die natürlich dem Ganzen ihren Stempel auf und lenken es in eine gewisse Richtung. Wie wichtig ist es, dass wir dann doch die Maschinen kontrollieren? Ich meine, wir füttern sie. Sollten wir nicht sehr genau darauf achten, wie wir sie füttern?
Absolut, definitiv. Und ich bin auch ein großer Freund von so Regeln und auch jetzt auf juristischer Seite, dass man da viel mehr eigentlich noch nachjustieren müsste, politisch sicherlich auch. Wo wir zum Beispiel, es ist eine große Dunkelziffer oder Ungewissheit gerade aktuell ist, ist, wenn wir ChatGPT nutzen, gibt es so einen schönen Disclaimer seitens OpenAI, also den Entwicklern, die sagen, geben Sie keine persönlichen Informationen dort rein. So ist die Frage, was heißt das eigentlich persönlich? Es gab jetzt auch schon einzelne kleine Skandälchen darüber, dass Unternehmen das scheinbar sehr, sehr intensiv genutzt haben und dann Mitarbeiter sehr eklatante Informationen reingebracht haben, die jetzt wieder von anderen aus diesem Pool rausgezogen werden können, was sicherlich nicht gewollt war. Das ist für mich so ein Aspekt, definitiv Reglementierung, aber eben auch brauchen wir viel stärker ein Verständnis von dieser Technologie, was es eigentlich kann, was das macht, wie es funktioniert und wie wir es sinnvoll und eben nicht missbräuchlich nutzen.
Jennifer Hase zu KI und Kreativität, ein Thema, das sie gerade in einer Forschungsarbeit publiziert hat.